Vielen Dank. Ganz herzlich grüße ich euch. Palmsonntag feiern wir zusammen. Lasst mich meine Botschaft mit einer kurzen Begebenheit beginnen, die dann zu unserem Text auch hinführt. Irgendwann habe ich die Geschichte gelesen, weiß gar nicht mehr wann. Und zwar so ein Fernmeldetechniker. Die Geschichte ist schon ein paar Jahre her, deshalb kann gut sein, dass es so aussah. Muss das Telefon in einem Pfarrhaus in Ordnung bringen. Und während er da so prokelt und schraubt, hört er, wie im Büro drei Pastoren sich unterhalten. Und sie reden darüber, welches wohl die angemessenste Gebetshaltung sei. Der eine Pastor sagt, also am besten lässt es sich doch auf den Knien beten, denn das sei die einzig richtige Haltung vor Gott. Der andere stimmt ihm nicht ganz zu und sagt, nein, man sollte am besten im Stehen beten und dazu die Hände flehend zu Gott erheben. So würde die Sehnsucht und Bedürftigkeit am deutlichsten ausgedrückt. Der dritte ist anderer Meinung. Für ihn ist die richtige Gebetshaltung, auf dem Boden ausgestreckt vor Gott zu liegen, so wie es in der Bibel steht, dass Menschen im Gebet vor Gott liegen. Da mischt sich der Fernmeldetechniker ein und sagt, also, am besten habe ich gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten vom Telefonmast hing. Ich musste auch schmunzeln, als ich die Geschichte las. Weil die so deutlich macht, ja, die äußere Haltung ist nicht unerheblich. Aber entscheidend ist, mit welcher Herzenshaltung ich mich Gott näher. Und wenn man kopfüber von einem Telefonmast hängt, dann sind die äußeren Floskeln unwesentlich. Herr, rette mich. Herr, halte du mich. Herr, wenn du mich jetzt nicht trägst, ich habe nichts mehr zu bringen. Und das ist in der Tat die innere Haltung, die Gott wünscht, wenn wir ihm begegnen. Ich glaube nicht, dass die äußere Haltung unwesentlich ist. Aber das bedeutsame Element ist, wie wir uns Gott nähern. Und diesen Tag, den wir heute zusammen feiern oder begehen, erinnert mich in besonderer Weise daran, dass Jesus bis zum Schluss seinen Jüngern beibringt, wie sie sich Gott nähern sollen. Und selbst so kurz vor Jerusalem, ja, er ist dabei, die Passion zu beginnen, die Passionswoche. Und selbst da vermittelt er noch den Jüngern, Leute, wenn ihr euch Gott nähern wollt, ich drücke das mal jetzt mit den Worten meines Beispieles aus. Wendet euch zu Gott, als wenn ihr kopfüber von einem Telefonmasten hängen würde. Die Haltung, Gott, ich bin ganz auf dich angewiesen. Jesus nutzt den Tag, trotz der heilsgeschichtlichen Bedeutung, den Jüngern die Lektion vorzuleben. Ich demütige mich vor dir, Gott, weil du der bist, der sich mir zuwenden muss. Und so habe ich die Botschaft ganz schlicht mit folgenden Worten überschrieben. Statt hoch zu Ross, tief zu Esel. So begegnet uns Jesus in diesem Text. Ich lese ihn uns vor aus Markus 11. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, sagt einfach, der Herr braucht das Tier und würde es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich dann auf den Weg und fanden das Fohlen in der Gasse. Es war an ein Tor gebunden. Als sie es losmachten, fragten einige, die dort herumstanden, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus und warfen ihre Umhänge darüber. Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Feldern ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus nachfolgten, riefen Hosianna, gepriesen sei Gott. Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna, Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Eine sehr beeindruckende Begebenheit. Markus berichtet hier kurz und knapp, und so möchte ich mit einigen exegetischen Vorüberlegungen starten. Auffallend ist, dass alle 4 Evangelien von diesem Ereignis berichten. Wenn man die ersten 3 Evangelien liest, hat man fast den Eindruck, als wenn Jesus das erste Mal in Jerusalem einziehen würde. Das ist nicht der Fall. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, stellen wir fest, dass Jesus oft in Jerusalem gewesen ist. Lesen wir es beispielsweise in Johannes 2, Johannes 5, Johannes 7. Auch der Paralleltext in Matthäus 23 macht deutlich, dass Jesus davon spricht, als er auf Jerusalem blickt bei diesem Ereignis und weint, dass er ausdrückt, wie oft habe ich dich sammeln wollen, Jerusalem. Und es macht schon deutlich, dass er oft dort in der Stadt gewesen ist. Eine weitere Information, die wir hier bekommen, ist das Verhältnis von Bethanien und Bethphage zu Jerusalem und auch zu Jesus. Ich hoffe, man kann die Karte hinter mir erkennen. Ich schaue mich mal eben um. Die mit guten Augen können das. Ja, lass mich das kurz skizzieren. Also hier ist Jerusalem, hier ist Bethphage, hier ist Bethanien. Von Bethanien bis Jerusalem sind es etwa 3 Kilometer. Von Bethphage bis Jerusalem sind es nicht ganz 1 Kilometer. Das sagt uns jetzt erstmal nichts. Aber für den Juden ist das eine ganz wichtige Information. Denn der gesetzestreue Jude, der nach Jerusalem anbeten ging, in der Stadt war es oft schwer, eine Unterkunft zu finden. Es gab den sogenannten Sabbatweg. Der war etwa 1 Kilometer lang. Und es orientierte sich noch aus der Zeit, an dem das Volk Israel in der Wüstenwanderung unterwegs war und das Lager aufgeschlagen hatte, dass man vom äußersten Ende des Lagers bis zur Stiftshütte gehen konnte. Ja. Und so wie es uns Menschen nun mal anhaftet, dass wir gerne alles in Regeln packen, haben die Juden auch den Sabbatweg für sich als eine Regel festgeschrieben, den man maximal gehen durfte. Das heißt, wenn man in Jerusalem anbetete, nach Bethphage durfte man gehen zum Übernachten. Nach Bethanien nicht. Also wer nach Bethanien ging zum Übernachten, 3 Kilometer, der ignorierte das Gesetz des Sabbatweges. Und wenn deutlich wird, Jesus übernachtet gerne in Bethanien, dann wird schon ausgedrückt, na, liebe Leute, ihr könnt ja eure eigenen Regeln haben, aber so deutlich sagt das die Schrift nicht. Ja, Jesus bleibt gerne in Bethanien. Warum, das werden wir gleich noch sehen. Und ignoriert damit die menschliche Vorgabe des Sabbatweges. Also für die mitschreiben, notiert euch bitte Johannes 11, Vers 18. Da ist von 15 Stadien die Rede, was ungefähr 3 Kilometer entspricht. Bethanien lag ihm auch deshalb so nah, weil hier mehrere Personengruppen waren, die an Jesus glaubten. Hier ist von Maria, von Martha, von Lazarus die Rede, Lukas 10 und Johannes 11. Hier ist das Haus von Simons, dem Aussätzigen, von dem wir in Kapitel 14 lesen. Hier sind Menschen, die Jesus lieben und mit ihm leben wollen. Und deshalb ist Bethanien für ihn so wichtig. Bethphage, da waren die Gesetzestreuen zu Hause. Bethanien, die Menschen, die Jesus lieben. Und offensichtlich ist das der Ort, an den er sich hält. Also so mal zu den Örtlichkeiten und den Vorüberlegungen dazu. Jesus nutzt diesen Tag, um seinen Jüngern wichtige Lektionen beizubringen. Mein erster Punkt, den ich ableiten möchte, ist Taten der Unterordnung oder der Demut, könnte ich auch sagen, statt vollmundige Bekenntnisse. Wir sind hier auf dem letzten Weg nach Jerusalem und uns wird berichtet, dass die Jünger mit vollmundigen Bekenntnissen nicht hinterm Berg hielten. Ich denke da beispielsweise an Johannes 6, dort sagen die Jünger, da antwortete ihm Simon Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder eine andere Stelle finden wir in Markus 10, dass Petrus von sich sagt, du weißt, wir haben alles verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Also an Bekenntnissen fehlte es nicht, dass sie sich Jesus unterordnen, alles aufgegeben haben, nur noch für Jesus da sein wollen. Die Wünsche der Jünger liegen dann doch etwas anders. Da lesen wir beispielsweise in Markus 9, ab Vers 33, dann kamen sie nach Kapernaum. Zu Hause aber fragte er sie, also die, Jesus, die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. In Vers 37 finden wir eine ganz ähnliche Aussage. Da kommen zwei seiner Jünger auf dich zu und sagen, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit links und rechts neben dir sitzen lässt. Dann lesen wir in Vers 41, die anderen Jünger ärgerten sich darüber, dass Jakobus und Johannes so etwas fragten. Es wird also deutlich, die Jünger, die sagen von sich, Jesus, unser Leben gehört ganz dir, wir folgen dir nach. Und kaum lässt man sie eine Minute unbeaufsichtigt, dann reden sie darüber, wer ist der Größte von uns? Wer kriegt den besten Posten von uns? Also Jesus, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen und dein Reich beginnt, werde ich Innenminister oder Finanzminister? Welcher Job passt wohl am besten zu mir? Und wir merken diese Diskrepanz. Ja, auf der einen Seite, mein Leben gehört ganz dir und kaum dreht man sich um, dann reden sie so menschlich, wie man nur reden und denken kann. Wer ist der Größte von uns? Ja, und da merkt man, da ist nichts von dem, kopfüber vom Telefonmast zu hängen. Ja, sondern die Jünger sind die, die sagen, ich bin wer? Wer erkennt das an? Welcher Top-Job steht mir zu? Und in dieser Situation erleben wir, wie Jesus seinen Jüngern eine Nachhilfestunde gibt unter dem Motto Taten der Unterordnung statt vollmundige Bekenntnisse. Sein Auftrag ist ganz einfach. Ihr redet drüber, wer Minister wird, ob du Finanz- oder Verteidigungsminister wirst oder Außenminister. Ich hätte einen Job, da müssten Esel geholt werden. Wie wär's? Wie wär's? Und es ist erschreckend, wie das im Kontrast zu all dem steht, was die Jünger besprechen. Und in der Tat, das muss man jetzt nicht lesen können, ich habe den Text mal in seine drei Hauptinhalte aufgegliedert. Wenn wir die Verse 1 bis 11 miteinander betrachten, wird deutlich, den meisten Text verwendet Markus in der Beschreibung dieser Begebenheit dafür, die Situation mit dem Esel darzustellen. Das ist offensichtlich das Hauptanliegen. Ja, wir überlesen das so schnell. Dann haben wir noch ein paar Verse, wo es darum geht, um Jerusalem. Und ganz am Ende, nicht mal ein ganzer Vers, ab Vers 11, wie Jesus sich den Glaubenden in Bethanien zuwendet. Also die Perspektive des Markus ist ganz offensichtlich, liebe Leute, ihr müsst ein bisschen nachsitzen und ihr müsst ein bisschen was lernen. Wer von sich denkt, wer bin ich und welcher Titel steht mir zu und ach, wie bedeutsam und wichtig bin ich doch als Person. Für den hat Jesus die Lektion parat. Geh mal einen Esel holen. Jemand brachte das mal mit folgenden Worten. Thomas A. Kempis hat gesagt, am Tag des Gerichts werden wir wahrhaft nicht nach dem beurteilt werden, was wir gelesen haben, sondern nach dem, was wir taten. Und nicht danach, wie vortrefflich wir geredet haben, sondern wie fromm wir gelebt haben. Darum geht es. Ob du bereit warst, für Jesus Esel zu holen. In unserem Text treibt Jesus es auf die Spitze. Nein, sie sind nicht Befehlshaber. Sie sind nicht die großen Minister, sondern sie sind Weisungsempfänger. Es liest sich fast lustig. Als ich das für mich so las, dachte ich, das klingt, als würde man Kindern im Vorschul- oder Grundschulalter Weisungen erteilen. Ja, die von sich nun überlegen, werde ich dieses oder jenes Ministerium übernehmen, denen gibt Jesus eine Anweisung. Und zwar sagt er genau, wo das Tier gefunden wird. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Ja, so einfach die Anweisung. Und dann wird auch gesagt, dass das Tier noch nie beritten wurde. Weshalb das so wichtig ist, kommen wir später auch nochmal drauf. Dann, das Tier sollt ihr nur ausleihen. Und wenn die Leute fragen, was soll das, warum nehmt ihr das Tier mit, ja, dann sollt ihr Folgendes sagen. Wort für Wort wird die Antwort vorgegeben. Man hat den Eindruck, Jesus, du sprichst mit denen, als wenn das Kinder im Vorschulalter wären. Ja. Und dann bringt ihr ihn auch nachher wieder zurück, offensichtlich den Esel. Die Jünger müssen lernen, auch kurz vor der Passion, Leute, andauernde Taten des Glaubens, das ist bedeutsam. Nicht die Bekenntnisse, die wir aufsagen. Es geht dann auch in der Weise, als dass Jesus ihnen sagt, ihr sollt Diener sein statt Herrn. In der Antwort, die sie dem Eselbesitzer oder den Leuten aus dem Ort geben sollen, wird deutlich. Ja, was macht ihr da? Warum nehmt ihr den Esel mit? Dann sollt ihr antworten, der Herr braucht seiner. Und es ist schon klar, ihr seid nicht die Herren, ihr seid nicht die Promis. Das ist nicht euer Job. Ihr seid die Diener des Herrn. Dazu seid ihr berufen. Und mich beeindruckt es, dass in den Sprüchen eben dieser Gedanke immer wieder auch thematisiert wird, dass sie nicht hoch von sich denken sollen, sondern sie sind Gebende statt Empfangende. Das Erste, was sie tun, sie nehmen ihre Kleider und legen sie dem Herrn auf den Esel und er setzte sich darauf. Sie nehmen ihre Kleider und legen sie auf den Boden. Jetzt stimmt das Verhältnis wieder zueinander. Ja. Dreimal finden wir in den Sprüchen folgende Aussage, die hier sehr gut dazu passt. Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zu Weisheit und Demut geht der Ehre voran. Ihr wollt euch gern um Ministerposten streiten. Das ist nicht der Weg, den ich gehe. Ja. Es ist der Weg der Demut, den ich euch mitgebe. Auch hier habe ich vor einiger Zeit ein paar gute Lebensregeln gelesen, die das thematisieren und die Jesus-Nachfolger auszeichnen sollten. Ein Historiker namens Beert wurde einmal gefragt, was so die Lehren aus der Geschichte in kurzen Abhandlungen wären, wenn er sie aufzählen könnte. Er sagte, ich kann das in 4 Texten tun. Also das war kein frommer Mann. Ich habe auch gleich noch eine fromme Version parat. Ja. Die erste Lehre, die er zieht, ist, wen die Götter zerstören wollen, den lassen sie sich zuerst an der Macht berauschen. Ja, da scheinen die Jünger unterwegs zu sein. Wir wollen wichtig sein. Dafür sind wir angetreten. Ja, die Mühlen Gottes malen langsam, aber sie malen außerordentlich fein. Die Biene befruchtet die Blüte, die sie beraubt. Wenn es dunkel genug ist, kann man die Sterne sehen. Ja, also dafür muss man Professor der Geschichte sein, ganz offensichtlich. Aber auch hier wird erkannt, wir Menschen, wir neigen dazu, uns an Macht zu berauschen, selbst groß zu machen. Ein Prozess, der uns nicht gut tut, da wir in der Kirche sind, habe ich noch eine fromme Version parat von Warren B. Wiersbe. Er sagt, 4 Lebensregeln für Menschen, die mit Jesus als Diener unterwegs sein sollen. Erstens, übersteigen Sie niemals einen Zaun, bevor Sie wissen, warum er errichtet wurde. Ich werde das jetzt nicht alles kommentieren. Wenn Sie der Armee zu weit voraneilen, können Ihre Leute Sie für den Feind halten. Das ist eine zweite Lehre, die er jungen Mitarbeiter mitgibt. Drittens, beklagen Sie sich nie über die unteren Sprossen der Leiter. Sie brauchen sie, um die höheren zu erklimmen oder zu bekommen. Ja. Und das ist eben der Gedanke, den wir hier auch finden. Ihr wollt gleich Minister sein. Leute, die Leiter beginnt immer mit den unteren Sprossen. Du kannst sie nicht überspringen. Wenn Sie den Regenbogen genießen wollen, sollten Sie sich darauf einstellen, den Sturm auszuhalten. Ich fand das sehr interessant, das zu lesen, weil ich zur Kenntnis nehme, überall, wo Menschen über Menschen nachdenken, sei es aus christlicher oder aus nichtchristlicher Perspektive, dringt dieses Prinzip durch, dass Jesus seinen Jüngern hier zwingend abverlangt. Leute, fangt nicht bei den Ministerposten an. Ich habe euch berufen, als Diener unterwegs zu sein. Ich möchte von euch andauernde Taten des Glaubens statt tolle Bekenntnisse. Ja, die könnt ihr aufsagen und die habt ihr auch zu Genüge gebracht. Lass mich mit einem afrikanischen Märchen das hier illustrieren. Ein afrikanisches Märchen erzählt davon, dass eine große Dürre kam. In der Savanne trockneten mehr und mehr Pflanzen ein. Zuerst das Gras, dann die Büsche. Und am Ende warfen sogar die Bäume, die ihre Wurzeln ganz, ganz tief in die Erde eindringen lassen, warfen ihre Blätter ab, die Tiere starben, die Brunnen, die Flüsse, die Quellen und die Bäche trockneten aus. Eine einzige Blume war am Leben geblieben, denn da unten war eine Quelle, die noch ein paar Tropfen Wasser liefern konnte. Und die Quelle beklagte sich. Ich kann nicht mein Land retten. Ich kann nur eine kleine Blume mit Wasser versorgen. Welchen Nutzen habe ich schon? Und da ist ein großer Baum nebenan, der sagt, du musst auch nicht das ganze Land retten. Wenn du die eine Blume retten kannst, dann lohnt es sich, dass du Quelle gewesen bist. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Du musst dich nicht ganz groß zum Minister machen. Jesus ruft uns auf, dass wir in dieser Welt für ihn unterwegs sind, mit Taten der Unterordnung. Und das ist die Lektion, die seine Jünger lernen müssen. Es geht nicht darum, dass ihr die großen Minister seid. Es geht darum, dass ihr bereit seid, für mich einen Esel zu holen. Und genau das tut und sagt, wie ich es euch aufgetragen habe. Und wenn ihr bereit seid, diese Wege zu gehen, dann werde ich andere Aufgaben für euch parat haben. Spring nicht zu schnell die Leiter hinauf. Mich beeindruckt das sehr, wenn ich das lese, wie Jesus hier mit seinen Jüngern umgeht. Und ihr Lieben, ich will uns diesen Gedanken in Erinnerung rufen. Lasst uns darauf achten, dass wir immer bereit sind, für Jesus einen Esel zu holen. Das beginnt im ganz kleinen Kontext. Wir sind so gern als Älteste, als Bereichsleiter, als irgendwas unterwegs für Jesus. Aber Jesus ruft uns auf, auch wenn wir nur ein paar Tropfen haben, die für ihn einzusetzen. Das heißt, er möchte, dass wir Taten des Glaubens vollbringen in unserem ganz kleinen Lebenskontext. Dass wir in unserer Familie uns für ihn bewähren. In unserem Arbeitsalltag für ihn da sind. Dass wir auch in der Gemeinde und im geistlichen Dienst, wo er uns einsetzen möchte, bereit sind, Esel für ihn zu holen. Den kleinen Dienst auch zu tun, der in seinen Augen kostbar ist. Und die, die eben noch drüber geredet haben, welcher Ministerposten steht mir zu, die müssen lernen, mir steht es zu, einen Esel zu holen. Aber wenn es der Esel ist, den ich für Jesus hole, dann ist es von Bedeutung. Ich fand das klasse zu sehen, was ihr eben vom Soccer Camp hier berichtet habt. Ja. Ein paar waren als Übersetzer mit. Ja. Ein paar waren bestimmt die Stars und Sternchen, die so super Fußballer sind. Ein paar mussten auch Bälle holen. Ja. Auch das blieb nicht aus. Und da, wo wir bereit sind, solche Taten aus Glauben heraus zu tun, demütige Taten zu tun, glaube ich, gehen wir den Weg, den Jesus seinen Jüngern vorgelebt hat. Lass mich einen zweiten Gedanken ableiten. Den realen Jesus statt Wunschvorstellungen. Es ist ein Zug der Begeisterung, der uns hier vor Augen gestellt wird. Es ist kaum vorstellbar, was das für die Leute bedeutete. Sie bringen hier Zitate aus Psalm 118. Psalm 118 ist ein Wallfahrtpsalm, den man sang, während man nach Jerusalem zu den Festen ging. Ich lese uns vor, Psalm 118 ab Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Also dieses O Herr, hilf ist übersetzt Hosianna. Die meisten deutschen Übersetzungen geben dann den ursprünglichen Text wieder. O Herr, hilf, also Hosianna, Herr, Hosianna. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Und dann geht der Text weiter. Also selbstverständlich beginnen sie, einen Psalm anzustimmen, als sie merken, oh, hier passiert irgendwas Großes. Und sie wählen den Psalm 118. Herr, hilf, Herr, wende dich uns zu. Auffallend ist, dass Markus das so deutlich erwähnt, dass sie nicht nur das gesungen haben, sondern nach dem Hosianna, gepriesen sei Gott, gesegnet sei, da kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt, Hosianna, Gott in der Höhe. Es fällt auf, sie haben eine Riesenbegeisterung für Jesus. Der Inhalt der Rufe drückt das aus, sie legen ihre Kleider auf den Boden. Sie huldigen Jesus. Aber beim genauen Hinsehen wird deutlich, irgendwas haben sie falsch verstanden. Sie huldigen Jesus als den, der kommt und jetzt das Reich Davids aufrichtet. Das Reich Gottes beginnt jetzt. Er kommt. Er macht Israel stark. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hier reißen sie etwas aus dem Zusammenhang und wenden das auf Jesus an. Nun wollen wir nicht zu stark über sie urteilen, es gibt historische Vorbilder dazu. Wir lesen beispielsweise in 1. Könige 1, Vers 38, dass der Sohn Davids den gleichen Weg nimmt. Aus dem Kidrontal kommt er daher, er sitzt auf einem Maultier und es geschieht das Gleiche. Die Leute als den Sohn Davids nehmen sie ihre Kleider von sich und legen sie auf den Weg und Salomo reitet hinein. Wir finden eine Parallele dazu auch in 2. Könige 9, Vers 13. Hier ist von Jehu die Rede, ein Mann, der sich selbst zum König geputscht hat, kommt nach Jerusalem und es ist die gleiche Szene. Ja, sie besingen ihn, sie ziehen die Kleider, die Obermäntel, ziehen sie aus und legen sie auf den Boden. Auch in der jüngeren Vergangenheit unter Simon Makkabäus, ja, Leute, die die Apokryphen lesen, wissen das einzuordnen in dieses Buch. 167 vor Christus war in Syrien oder der syrische König Antiochus, der sich als Missionar des Hellenismus betrachtete und schaffte den Tempelkultus in Jerusalem ab. Daraufhin erhob sich Judas Makkabäus, ein Jude, und hat erstaunliche Siege eingefahren. Und es gelang ihm, Antiochus schließlich im Jahr 163 vor Christus gänzlich aus dem Lande zu vertreiben, den Tempel zu reinigen und erneut zu weihen. Ein Geschehen ist, das heute noch die Juden feiern, das Hanukkah-Fest. Ja, oder Hanukkah-Fest greift auf dieses Ereignis hier zurück. Da gibt es viel Süßkram, es wird gefeiert. Aber Judas Makkabäus kommt in die Stadt und es geschieht das Gleiche. Sie werfen die Mäntel von sich und legen es auf den Boden und er reitet daher. Also die großen Befreier, die großen Könige wurden so empfangen. Und das wenden sie ganz offensichtlich auf Jesus an. Dieser Text ist auch voll von erfüllten Prophezeiungen über den Messias. Das nenne ich nur ganz kurz, wenn wir die 70-Jahr-Wochen aus Daniel 7 betrachten und das mal zusammenrechnen, dann landen wir ziemlich genau bei dem Zeitpunkt, zu dem Jesus hier einzieht. Es wird der Ölberg genannt. Der Ölberg ist ein Berg, der mit vielen Prophetien in Verbindung gebracht wird. Beispielsweise lesen wir in Hesekiel 11, Vers 23, die Herrlichkeit des Herrn wendet sich in den Tagen Hesekiels zum Ölberg hin. Von da an erwartet man, dass sie wiederkommen wird. Zacharia 14, Vers 4, die Herrlichkeit Gottes wird aus dem Ölberg am Ende sich Jerusalem zuwenden. Es wird sich der Ölberg sogar spalten. Und viele andere Prophetien im Alten Testament greifen das auf. Also wenn man das ganze Ding zusammennimmt, wird deutlich, die Juden erkennen, hier passiert etwas Großes und sie jubeln Jesus zu und manifestieren damit ihre Erwartungen an ihn. Auf einem Füllen reitend, auffallend ist, wenn Könige in den Krieg zogen, dann ritten sie zu Pferde. Wenn jemand auf dem Esel kommt, der zieht nicht in den Krieg, der bringt Frieden. Und das ist das Signal, das Jesus schickt. Ich bin der Friedefürst, der, von dem in Zacharia 9, Vers 9 die Rede ist. Hier ist die Rede von Unberitten, also auf dem noch nie jemand saß. Dahinter steckt das jüdische Bild. Alle Erstlinge gehören dem Herrn. Und damit handelt Jesus auch als Messias, indem er deutlich macht, Leute, ich komme als der Friedefürst. Ich komme als der, der die Propheten erfüllt. Ich komme der, dem die Erstlinge zustehen. Und er hat sich auch als Messias ausgewiesen, also als der wahre Prophet, dessen Prophezeiungen hier eintreffen. All die Signale fangen die Juden auf und füllen sie mit ihren eigenen Vorstellungen. Und damit liegen sie vollkommen falsch. Denn es gelingt ihnen nicht, den realen Jesus wahrzunehmen, wie er ist, sondern sie sehen selbstverständlich ihre Vorstellungen, die sie hier hinein projizieren. Und es wird damit deutlich eine einseitige Einschätzung der Menge. Es wird klar, Jesus muss den Erwartungen entsprechen. Du kommst als der Friedefürst, aber so wollen wir dich gar nicht sehen. Wir wollen, dass du kommst und endlich militärisch unser Land aufrüstest, stark machst, dass wir unabhängig werden, dass wir eine herrschende Nation werden. Herr, hilf uns dabei. Sie haben ihr festes Bild vom Messias. Und da soll Jesus hineinpassen. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die auch, wahrscheinlich habe ich die auch schon mal in der Predigt hier erwähnt. Ja, von einem Mann, der sein Haus in einer Phase der Überschwemmung nicht verlassen möchte. Und es kommt dann, er betet, dass Gott ihn bewahren solle und über ihm wachen solle. Und dann kommt der THW hier mit so einem Lastwagen vorbei und sagt, kommen Sie raus aus Ihrem Haus, wir können Sie retten. Er sagt, nein, Gott wird mich retten. Also die Geschichte ist nicht wahr, die ist erdacht. Ja, Gott wird mich retten. Und das Wasser steigt immer weiter, er muss in den ersten Stock, dann kommt nochmal der THW oder das THW mit einem Boot vorbei und sagt, steigen Sie aus, das Wasser wird steigen, Sie werden hier ertrinken. Aber er sagt, nein, Gott wird mich retten, so läuft das hier nicht, Sie können wieder fahren. Das Wasser steigt weiter, er ist schon oben auf dem Dach seines Hauses, da kommt nochmal ein Hubschrauber und winkt ihm, dass er sich retten lassen soll. Der Mann ist dazu aber nicht bereit und das Wasser steigt weiter und der gute Mann ertrinkt. Die Geschichte geht weiter, er beschwert sich dann bei Gott bitterlich, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, ja was denn, ich habe doch einen Lastwagen geschickt, ich habe doch ein Boot geschickt, ich habe sogar einen Hubschrauber geschickt, aber du wolltest nicht. Ja, das Problem ist ja ganz offensichtlich. Der Mann hatte ein Bild, wie Gott sich zu benehmen hat und wenn Gott da nicht hineinpasst, dann bin ich nicht bereit, das hinterfragen zu lassen. So geht es den Juden hier. Sie jubeln und sie drücken Jesus in ein Bild. Er muss doch der sein, der jetzt kommt und unser Land militärisch aufrüstet und uns frei macht. Und es gelingt ihnen nicht, von diesem falschen Bild, das sie von Jesus haben, herunterzukommen. Und das Erschreckende ist, sie lehnen ihn ab, obwohl sie hier jubeln. Und ich lerne in diesem Text, Begeisterung ist noch keine Jesusnähe. Das ist ja irre. Die singen hier Psalmen. Sie proklamieren Jesus als den, der der Herr ist. Und wie Rüdiger das eingangs schon sagte, das dauert nur ein paar Tage, dann lehnen sie Jesus komplett ab. Also Begeisterung ist noch keine Jesusnähe. Es ist ziemlich leicht, Begeisterung zu erzeugen. Es ist ziemlich leicht, der Wunschvorstellung, die man über Jesus hat, damit Menschen zu fesseln. Aber es ist noch keine Jesusnähe. Und der Stimmungsumschwung lässt nicht lange auf sich warten. Einige Tage später rufen sie dann, kreuzige ihn. Wie kann das passieren? Mich erschreckt das, wenn ich darüber nachdenke. Die Antwort ist die, sie sind nicht bereit, den realen Jesus zu nehmen, wie er ist, sondern ihre Wunschvorstellungen dominieren. Und davon lassen sie sich leiten. Das können wir aus diesem Gedanken für uns mitnehmen. Ihr Lieben, ich halte es für so wichtig, dass wir Jesusentdecker sind, dass wir in diesem Buch unterwegs sind, dass wir uns nicht von dem Gedanken leiten lassen, wie möchte ich, dass Gott mir dient und was er mir alles Gutes bringen kann. Jesus-Nachfolger sind Jesusentdecker. Und wenn wir in diesem Buch nicht zu Hause sind, dann werden wir ganz bruchstückhaftes Wissen über Jesus damit füllen, wie wir ihn uns gerne wünschen oder zurechtlegen, nicht zwingend damit, wie er ist. Und hier sind viele hundert, vielleicht sogar tausende Menschen, die jubeln Jesus zu, aber sie jubeln einem anderen Jesus zu, als er vor ihnen steht. Sie jubeln nicht dem Jesus zu, wie er in der Schrift vorgestellt wird, sondern sie haben einige Teilbereiche für sich entnommen und so stellen sie Jesus dar. Jesus-Nachfolger sind Jesus-Entdecker. Sie sind in diesem Buch zu Hause. Und wie sehr du ein Jesus-Entdecker bist, kannst du daran festmachen, wie sehr dieses Buch in deinem Alltag von Bedeutung ist, wie oft du es liest, wie sehr es dich interessiert. Auch wie sehr du mit Geschwistern unterwegs bist, die dieses Buch zu ihrer Lebensgrundlage gemacht haben. Es macht mich traurig, wenn ich höre, dass in unserer Gemeinde, dass wir Hauskreise nicht vollkriegen, dass wir Zeiten, in denen wir hier gemeinsam Jesus entdecken wollen, dass wir diese Zeiten nicht gefüllt bekommen. Irgendetwas läuft nicht rund. Jesus-Nachfolger sind Jesus-Entdecker. Sonst sind wir in der gleichen Gefahr unterwegs, dass wir irgendeine Jesus-Vorstellung zugrunde legen. Aber es ist ein anderer Jesus, als die Schrift ihn uns vorstellt. Ihr Lieben, lasst uns herausfordern, dass wir diesen Fehler, den die Juden offensichtlich gemacht haben am Palmsonntag, dass wir den für uns nicht wiederholen. Keine Sorge, mein letzter Punkt ist der kürzeste. Vers 11 rührt mich total, wenn ich die Geschichte lese. Persönliche Treue statt Prunk. Ist es uns aufgefallen, wie kurz Markus das Ergebnis dann zusammenfasst? Vers 11, so zog Jesus in Jerusalem ein, dann ging er in den Tempel und sah sich alles genau an. Weil es aber schon spät geworden war, ging er mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Was bleibt am Ende dieses großen Ereignisses mit viel Lobpreis, mit viel Bibelzitat, mit viel Begeisterung? Was bleibt? Und Jesus fasst die Bilanz, Markus fasst die Bilanz sehr kurz zusammen. Er ging hinein nach Jerusalem in den Tempelbezirk und schaute sich alles an. Auch da wird deutlich, Jesus kommt nicht als Eroberer. Ihn interessieren nicht die Verteidigungsanlagen, nicht wie dick die Mauern sind, nicht wie viele Waffen in Jerusalem lagern und wie stark die Truppenstärke ist. Das interessiert ihn nicht. Jesus kommt in den Tempel und schaut sich da alles an. Aber er bleibt dort nicht. Es ist eine gewisse Fremdheit zu Jerusalem, die hier ausgedrückt wird. Die Stadt Jerusalem bleibt von ihm fast unberührt. Es wird eine eigenartige Fremdheit zwischen Jesus und dieser Stadt sichtbar. Er verlässt sie, nachdem er sich den Tempel und alle Details, die rund um den Tempel sind, angeschaut haben. Es fällt auch auf in dem Text, die Jünger stehen treu zu Jesus, von den vielen, vielen hundert Menschen, die ihm zugejubelt haben. Wer ist am Ende noch bei Jesus? Die 12. Mehr sind nicht übergeblieben. Es liest sich fast ernüchternd, wenn man das liest. Und es wird auch deutlich, Jesus verlässt den Tempel und sucht die Einsamkeit, die Stille. Nach Bethanien geht er raus. Er schöpft Kraft aus der Stille und Begegnung mit Gott. Das fällt mir auf. Und es liest sich so wunderschön, er geht nach Bethanien zu den Seinen. Jesus fühlt sich nicht da eingezogen, wo viele Leute jubeln. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht das, wonach er sich sehnt. Es ist auch nicht dieser Prunkbau des Tempels, wonach er sich sehnt. Wohin geht Jesus am Ende dieser Veranstaltung? Raus, in die Provinz, zu den Menschen, die ihn lieb haben, die ihm nachfolgen, die sein Haus für ihn geöffnet haben. Zu den Seinen geht er dort, mit seinen Jüngern gemeinsam. Und ich wünschte mir sehr, dass das auf dein und mein Leben zuträfe. Persönliche Treue statt Prunk. Da, wo die Menschen sich Jesus anvertrauen, ihm nachfolgen, ihre Häuser ihm öffnen, ihr Leben Jesus zur Verfügung stellen, da ist er zu Hause. Da geht er hin. Ja. Den Rest schaut er sich an und verlässt es wieder. Und ich finde, das ist so ein kostbares Signal für uns, ihr Lieben. Wovon ist unser Leben geprägt? Von persönlicher Treue? Von persönlicher Nähe zu Jesus? Davon, dass wir selbstverständlich unser Haus, unser Leben ihm zur Verfügung stellen? Es erinnert mich ein wenig an Apostelgeschichte 4. Hier ist von den Aposteln die Rede, die verhört werden vom Hohen Rat. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 23. Nachdem sie von dem Hohen Rat entlassen wurden, kamen sie zu den Ihren oder zu den Seinen. Ja, und man stellt sich die Frage, wer sind denn diese Menschen, die den Apostel so nahe sind, dass sie als die Seinen oder die Ihren bezeichnen? Das muss wohl die Familie sein. Das war bei den Aposteln nicht so. Sie gingen zu den Menschen, die Jesus nachfolgten, die ihn lieb haben. Hier war die innere Verbindung eine viel stärkere als die familiäre. Bei Jesus finden wir das Gleiche. Er geht zurück nach Bethanien zu den Leuten, die Jesus lieb haben. Die waren nicht so gesetzestreu. Die mussten immer das Sabbatgebot brechen über den Sabbatweg, den Menschen sich erdacht haben. Aber das war Jesus gar nicht so bedeutsam. Es waren die Menschen, die ihn lieb haben. Da ist er zu Hause. Und ich wünsche dir und mir, dass du dich auch von solchen Menschen umgibst, die Jesus lieb haben, die ihr Leben in seinen Dienst stellen. Lass mich mit einem kurzen Beispiel hier landen. Ein Junge hatte einen Spatz gefangen. Und er wollte so gerne, dass dieser Spatz schön singen würde. Nun ist es relativ schwer, einem Spatz das schöne Singen beizubringen. Also nahm er sein ganzes Geld zusammen, ging in den Zoohandel und kaufte einen Kanarienvogel. Einen Vogel, der wunderschön singen konnte. Und hat sich gedacht, ich werde den Kanarienvogel bei dem Spatz mit in den Käfig packen und dann wird der Kanarienvogel als schöner Sänger diesem hässlichen Spatz schon das schöne Singen beibringen. Und das tut er. Ja, sein ganzes Taschengeld haut er auf den Kopf, um sich so einen Kanarienvogel zu kaufen. Und es kam, wie es kommen musste. Nicht der Spatz begann wie ein Kanarienvogel zu singen, sondern der Kanarienvogel begann wie der Spatz zu krächzen. Ja. Das finde ich so bedeutsam, dieses Beispiel. Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Die prägen mich. Jesus geht raus nach Bethanien zu den Menschen, die ihn lieb haben. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, sie werden Einfluss auf unser Leben haben. Jesus sucht Menschen,
mit persönlicher Treue ihm gegenüber. Ich würde mich sehr freuen, wenn das auf mein Leben, auf dein Leben, auf unser Leben als Gemeinde zutreffen würde. An diesem Tag lerne ich, statt hoch zu Ross, kommt Jesus tief zu Esel. Und das ist der Weg, den er uns vorgeht und dem wir Jesus-Nachfolger sind.